No Guts, No Glory. Der Podcast rund um die Themen Biohacking, Sport und Darmgesundheit. Mit Simone Krumhofer und Alex Antonitsch.
Hallo lieber Alex, ich freue mich, dass wir uns heute wieder hören, sehen.
Ja, und mir geht die Abnehmenspritze nicht mehr aus dem Kopf, aber vielleicht gar nicht so, um den einen oder anderen Kilo loszuwerden, sondern die Themen, die du zusätzlich zu dieser Funktion noch aufgemacht hast. Und das war so spannend und du bist da so weit drin in dem Thema, dass wir gesagt haben, wir machen dazu einen zweiten Podcast, weil wir gar nicht fertig geworden sind. Wir waren, glaube ich, nicht einmal drei Fragen geschafft. Ja. Und da komme ich gleich dazu. Wir waren bei GLP-1. Das ist das, was jetzt in den Medien bekannt ist als Abnehmspritze oder für Diabetiker. Eigentlich für Diabetiker entwickelt worden ist und für Adipositas-Menschen. Adipositas ist ja deswegen auch mit der Dosierung, kann ich mich noch erinnern, was du erzählt hast, dass die für manche zu hoch ist. Und jetzt kommt aber ein zweiter Teil dazu. Ich sage immer die Weiterentwicklung dann. GIP. Mhm. Und was bedeutet jetzt GIP oder GIP?
Ja, also grundsätzlich, also wir haben die zwei quasi Varianten schon am Markt. Also das eine ist quasi ein Medikament mit nur GLP-1. Das wäre dann zum Beispiel Ozempic oder Wegovy. Und dann haben wir eine Kombination, also einen Dualagonisten. Also zwei Signalwege werden hier quasi bespielt. Und das ist dann GLP-1 und GIP. Und GIP ist dann quasi in dem Medikament, das ist dann Tirzepatid. Und das wäre zum Beispiel Mounjaro. Also hier steht GIP für Glucose, also Glucose Depending Insulinotropic Polypeptide.
So. Oh, jetzt probiere ich das zu erklären. Das heißt, dieser Incretin-Effekt, ja, mit der metabolischen Wirkung, wenn ich es oral einnehme, schüttet es mehr Insulin aus und wenn ich es quasi spritze, weniger Insulin. Ist das richtig bei dem GIP?
Also grundsätzlich ist so, beide werden nach dem Essen im Darm ausgeschüttet und helfen dem Stoffwechsel quasi dabei, auf Nährstoffe zu reagieren. Und lange Zeit wurde GIP eher unterschätzt, weil man bei Menschen mit Typ-2-Diabetes gesehen hat, dass die klassische insulinsteigende Wirkung von GIP abgeschwächt sein kann. Heute weiß man aber, GIP ist viel mehr als nur ein Insulinhormon. Das ist ganz wesentlich. Okay. Also GIP wirkt auch auf das Fettgewebe, auf unser Gehirn, auf die Insulinsensitivität und vermutlich auch auf zentrale Sättigungs- und Belohnungsmechanismen. Und genau deshalb ist das Tirzepatid so spannend. Es aktiviert also nicht nur den GLP-1-Rezeptor, sondern zusätzlich eben auch diese GIP-Rezeptoren. Man spricht deshalb eben von einem Dualagonisten. Also zwei Wege werden hier bespielt und die Idee dahinter ist nicht einfach mehr vom Gleichen, sondern man hat quasi ein breiteres metabolisches Spektrum an Signalwirkung. Also GLP-1 reduziert grundsätzlich mal den Appetit, verlangsamt die Magenentleerung, verbessert auch die glukoseabhängige Insulinsekretion. Das ist entscheidend. Also wenn Glukose vorhanden ist, wird Insulin quasi ausreichend ausgeschüttet. Und GIP kann ergänzend die Insulinantwort, den Fettstoffwechsel und eben bestimmte Sättigungssignale modulieren. Und das erklärt, warum auch Tirzepatid in Studien teilweise stärkere Effekte auf die Gewichtsreduktion erzielt hat als rein GLP-1. Also es ist nicht nur eine stärkere, mehr oder weniger, weiß nicht, Appetitbremse, sondern eine wirklich neue Generation der Incretintherapie, würde ich mal sagen. Also der Körper bekommt mehrere hormonelle Signale gleichzeitig, die normalerweise nach einer Mahlzeit koordiniert auftreten. Und genau diese polyhormonellen Prinzipien, mehr oder weniger, sind wahrscheinlich der Grund, warum Tirzepatid metabolisch so effektiv ist.
Aber beides wird als Spritze verabreicht.
Genau, beides wird als Spritze verabreicht. Aber es ist wohl schon so, dass wir in Amerika schon zugelassene Tabletten haben seit, ich würde sagen, einem Monat.
Okay, und jetzt kommt noch was dazu, Glucagon.
Ja,
und
genau.
Da sagst du, das ist ja jetzt noch nicht zugelassen. Ist das richtig oder als experimentelles Medikament einmal am Weg? Und ja, das soll spannend. Überhaupt dann ein Game Changer sein.
Das ist wirklich spannend. Also hier haben wir dann wirklich quasi einen zusätzlichen, also es ist dann ein Triple-Agonist. Da haben wir dann wirklich quasi noch einen dritten Signalweg, der bespielt wird. Dazu muss man sagen, gestern, also wir haben heute den 22. Mai 2026 und gestern hat Eli Lilly, also der Konzern, der dieses Produkt in der Forschung aktuell hat, also da sind wir gerade in Phase 3 Studie und die Studie heißt Triumph 1, hat gestern gerade die neuen Daten veröffentlicht und hier sind wirklich unglaubliche Ergebnisse. Also da sind wirklich die gewichtsreduzierenden Parameter so enorm stark, also das ist wirklich ganz spannend. Also kurz zur Einordnung, wo jetzt quasi der dritte Signalweg freigeschalten wird oder bespielt wird sozusagen. Also das nennt man dann Retatrudit, geht noch einen quasi weiteren Schritt. Es ist dann so, dass wir hier GLP-1 beinhaltet vorfinden, GIP und eben Glucagon. Und das klingt im ersten Moment fast ein bisschen paradox, weil wir wissen ja, Glucagon ist klassischerweise ein Gegenspieler von Insulin. Und kann grundsätzlich den Blutzucker erhöhen. Aber metabolisch ist Glucagon wirklich viel mehr als nur ein Zuckerhormon. Glucagon mobilisiert nämlich Energie. Es fördert die Bereitstellung von bestimmten Energieträgern, vor allem Fettsäureoxidation wird erhöht. Das heißt, die Lipolyse wird stimuliert. Also wir verbrauchen quasi mehr Energie. Wir steigern quasi den eigenen Energieverbrauch ohne körperliche Aktivität sozusagen. Also in Kombination mit GLP-1 und GIP entsteht dadurch wirklich eine sehr, ja, eine andere biologische Profilierung als bei isolierten Glucagon. Also das muss man ganz differenziert erkennen, dass Glucagon selber quasi ein bisschen einen anderen Effekt hat, als wenn es dann mit GLP-1 und mit GIP zusammen eingesetzt wird sozusagen. Also GLP-1 kann diesen potenziellen Blutzuckeranstieg abpuffern, während eben diese glucagonerge Komponente möglicherweise hilft, den Energieumsatz zu erhöhen.
Jetzt geht es da jetzt nur ums Abnehmen?
Also.
Weil du hast ja gesagt, das hat ja andere Effekte auch noch, oder?
Ja. Also grundsätzlich, wir sprechen hier immer von quasi Diabetes-Medikamenten oder eben jetzt auch die Adipositas-Medikamenten. Das heißt wirklich, fettleibige Menschen dabei zu helfen, schneller Gewicht zu reduzieren. Aber was für mich persönlich so mega spannend ist, ist eben, dass wir sehen, dass dieser Energieumsatz so stark gesteigert wird, eben über die Lipolyse und dass wir eigentlich auf der Leber, also bei der Leberentfettung sozusagen so einen starken Effekt haben. Und wir wissen ja, quasi diese nicht alkoholische Fettleber ist ja ein mega Problem, weil die entsteht ja nicht durch Fett oder durch Alkohol, sondern die entsteht durch zu viel Zucker. Das heißt, wenn der Mensch zu viel Zucker, zu viele Kohlenhydrate zu sich nimmt, das nicht als Energie nutzt, dann macht die Leber mehr oder weniger ein Fett drauf und speichert es ein. Und da sieht man eben unter dieser Retatherapie in den mittlerweile in der dritten Phase der Studie wirklich so eine unglaubliche Reduktion. Und das ist wirklich in Hinsicht, glaube ich, für die Zukunft, was diese nicht alkoholische Fettleber betrifft, ein Game Changer.
Das heißt aber dann auch für Leute, die nicht zu dick sind oder Diabetes haben, sondern vielleicht den einen oder anderen Killer, weil die Fettleber siehst du nicht dann unbedingt, oder?
Genau. Also ja, sehr häufig, dass diese Fettleberpatienten, die sind ja nicht übergewichtig, die müssen nicht besonders fett sein. Was eher häufiger auch vorkommt, ist, dass quasi das viszerale Fett erhöht ist, also das Fett um die Organe rundherum.
Schwimmwaffen.
Ja, genau. Die Kartoffelmännchen, liebevoll ausgedrückt, bitte wirklich. Also ich meine das nicht abwertend. Und wir kennen ja diese quasi, früher hat man es eben nur als quasi Fettleber tituliert oder nicht alkoholische Fettleber. Und da war die Abkürzung ja im Englischen dann NAFL, also quasi Non-Alcoholic Fatty Liver Disease. Aber heute ist man ja weitergegangen und wir nennen das schon quasi MAFLD, also quasi muffled. Da geht es dann wirklich um die Metabolic Dysfunction Associated Fatty Liver Disease. Das heißt, wir wissen heute, dass es quasi wirklich eine metabolische Erkrankung ist. Und hier sehen wir mit dieser Glucagon-Komponente im Reta wirklich einen absoluten Mehrwert, möglicherweise ein echter Game-Changer.
Jetzt eine Frage, die ich habe, nachdem ja das noch nicht zugelassen ist und man Studienresultate jetzt sieht. Ja, was heißt das jetzt eigentlich für mich, wenn ich das nehmen würde? Punkto Nebenwirkungen kann ich ja noch nicht viel wissen, weil Langzeitstudien wird es keine geben. Und was könnte dort theoretisch passieren? Oder sind ja das, wir reden ja auch wieder von Hormonen, die ich eigentlich haben sollte, manche davon. Ja. Gibt es da gar keine Nebenwirkungen oder sind die überschaubar?
Naja, das muss man schon sagen. Was man natürlich in diesen Studien macht, ist, dass man relativ stark und schnell auftitriert. Das heißt, man steigert relativ stark und hoch die Dosierungen, um natürlich auch herauszufinden, wo ist so quasi das Upper Intake Level, also wo ist quasi das höchst tolerierbare, was man dann auch empfehlen kann. Das hat natürlich auch wirtschaftliche Interessen im Hintergrund, logischerweise. Aber es ist so, dass wir jetzt die Phase 3 quasi abgeschlossen haben. Ich denke, es ist absehbar, dass die Zulassung wahrscheinlich im nächsten Jahr kommt. Man muss dazu sagen, es gibt sehr viele anekdotische Daten, weil sehr viele Menschen das am Schwarzmarkt schon beziehen und verwenden.
Echt?
Ja, das ist bei diesen ganzen Peptiden ja natürlich in den letzten Jahren ein wesentlicher Punkt. Ich meine, das ist so eine Grauzone, weil in Amerika waren ja bestimmte Peptide sehr lange für Compound Pharmacies, also für die quasi Apotheken, die das selber herstellen, zugelassen. Das heißt, wenn ein Arzt irgendein Peptid, zum Beispiel BPC 157, empfohlen hat für die Gewebsreparatur, dann konnten diese Compound Pharmacies das quasi auf Rezept herstellen. Dann wurde das verboten und jetzt vor ein paar Wochen wurde das wieder aus der Verbotskategorie in quasi so ein Vakuum gehoben und man schaut sich im Juli noch einmal an, also ob das jetzt wieder aufgehoben wird oder nicht.
Was würde das für uns da bedeuten? Also das GLP-1 gibt schon, oder?
Ja, GLP-1 und GIP gibt es auch. Das sind quasi zugelassene Medikamente. Das eine ist eben Ozempic, das andere ist Mounjaro. Das heißt, Ozempic ist Semaglutid, also ein Wirkstoff, nur GLP-1. Ja. Mounjaro ist ein Zwei-Komponenten-Wirkstoff mit GLP-1 und GIP. Und das quasi die dritte Generation, die ist jetzt eben kurz vor der Zulassung und dann, denke ich, wird es das auch bald bei uns geben.
Aber hoffentlich mit einem Arzt, weil du hast ja auch gesagt, Sinn machen tut das ja nur mit einem Arzt und wahrscheinlich auch einer Ernährungsberatung dazu, dass man nicht einfach so weiterlebt, sich das Cola reinzieht und ich weiß nicht, was sonst alles, aber dann einfach spritzt, ja, sondern dass es ja dann auch eine Umstellung nötig ist,
absolut,
was Bewegung betrifft etc.
Das ist so wichtig und das ist der wesentlichste Faktor. Also wir müssen uns natürlich ganz stark mit unserem Lebensstil auseinandersetzen, mit unserem Essverhalten. Warum kommt es dazu, dass man natürlich auch, weil es ist keine Willensschwäche, dass man zu viel isst, aber wie kommt es zu diesen vielleicht Kompensationsmechanismen, weil natürlich auch eine Fettleibigkeit eine Essstörung sein kann. Das heißt, auch eine psychologische Betreuung wäre in vielen Fällen sinnvoll. Natürlich immer die klassische Betreuung durch deinen Hausarzt oder durch deinen begleitenden Arzt, weil natürlich auch die Blutwerte permanent gecheckt werden müssen und weil man da einfach viele Faktoren zusätzlich im Auge behalten sollte unter diesen Medikationen und aus meiner Sicht natürlich ernährungsmedizinisch enorm wichtig, weil wir müssen natürlich parallel lernen, was braucht mein Körper, wann braucht mein Körper was ist eine gesunde Portion, wie viel kann ich dann auch essen, weil irgendwann kommt ja auch der Zeitpunkt hoffentlich, dass ich das vielleicht nicht ein Leben lang nehmen muss, Also das heißt, es gibt natürlich auch ein Ausstiegsszenario, dass wenn ich dann quasi mein Zielgewicht erreicht habe, dann vielleicht runtertitriere, also schön schrittweise nach unten wieder gehe und dann irgendwann natürlich aber trotzdem mein Gewicht halte. Das muss man ja auch alles in vielen Fällen lernen. Da muss man seinen Lebensstil anpassen. Das ist natürlich auch, wir wissen zum Beispiel, übergewichtige Menschen haben sehr viele übergewichtige Menschen in ihrem Umfeld. Das heißt, das ist natürlich auch ein sozialer Faktor. Es ist natürlich auch da viel Umstellung gefragt im Lebensstil per se. Vielleicht ist man früher immer quasi am Abend mit den Freunden dann beim Bier und bei den Chips gesessen und hat Fußball geschaut und dann kommt die Frau irgendwie auf die Idee, sie geht jetzt auf diese Journey und geht dann nur mehr spazieren. Und natürlich ist das auch der Freundeskreis, der sich dann vielleicht verändert. Das sind ja soziale Komponente, psychologische. Das muss man alles ganz vorsichtig mitbedenken. Das ist mir schon ganz wichtig.
Eine Frage, die ich habe, weil ich das selber gesehen habe, wie viel übergewichtige Kinder, aber extrem übergewichtige, da reden wir jetzt nicht, der hat 1 Kilo zu viel, ja. Ab wann kann man das anwenden?
Bei Kindern, das ist eine gute Frage.
Oder ja, ab welchem Alter? Kinder, die sich gar nicht mehr bewegen können, ja, weil sie einfach zu dick sind.
Ja, also grundsätzlich ist das natürlich ein Faktor, der uns in den nächsten Jahren auch sozial, medizinisch, sozialpolitisch
Definitiv.
extrem beschäftigen wird. Hier ist es natürlich so, dass die Medikamente grundsätzlich, die wir jetzt am Markt haben, also GLP-1 bei Kindern kann in bestimmten schweren Fällen eine wichtige medizinische Intervention sein. Also hier ist es aber so, dass das natürlich immer der behandelnde Arzt entscheiden muss, wie, was, wann. Also da bin ich auch überfragt, da würde ich mich auch in keinster Weise. Das ist natürlich im Lebensstil-Veränderungsprozess ganz wesentlich, aber ja, da tue ich mir jetzt
Ja.
schwer. Also
Nein,
aktuell.
nein, ist auch okay, ist auch okay. Es war nur eine Frage, weil du sagst ja vollkommen richtig, wir werden ganz andere Probleme haben, wenn sich die Kinder nicht ein bisschen besser ernähren anfangen oder den Zucker vor allem von den Getränken und manche glauben ja, sie tun was Gutes mit Smoothies oder Eistee, das ist eh gesund, ich trinke eh keine Cola, dass da mehr Zucker drin ist als irgendwo anders, wissen auch mittlerweile hoffentlich genug Leute und Bewegungsarmut, also ja, wir haben einfach sehr viele Kinder und Jugendliche, die sich zu wenig bewegen. Und die Eltern sind schon Eltern, die sich zu wenig bewegen. Und dann bewegen sich die Kinder auch zu wenig. Und dann beginnt der Kreislauf. Das heißt, ich sehe ja das dort auch als Ansatz, weil manche, denen kannst du jetzt nicht sagen, mach einen Sport. Der ist froh, dass er von A nach B sich bewegen kann. Das ist für den schon Hochleistungssport. Und natürlich, wenn ich so eine Vorstufe habe, dass ich ihm das ermöglicht, dass er da überhaupt einmal in einem Bereich vom Gewicht her kommt, dass er wieder Sport macht, ohne dass er seine Gelenke oder sonst was kaputt macht, ja, darf man ja auch nicht vergessen, dann hat er schon oder wäre das auch ein Riesenthema, was letztendlich auch das irgendwann das Gesundheitssystem entlasten würde. Weil ich gehe schon weg davon, dass wir sagen, wir können prophylaktisch genug Bewegung machen täglich mit Kindern, wo ich sie noch in der Hand habe, in der Volksschule, bis zur Ende Volksschule. Ja, wo ich auch Kontaktperson habe mit Ernährung und Bewegung, da könnte man schon viel richten. Aber da kann man es wenigstens das, was wer immer angestellt hat, weil die werden ja nicht von allein so dick, irgendjemand gibt ihnen das ja, zumindest reparieren. Deswegen habe ich gefragt. Also das war eher aus einem anderen Grund. Aber lass uns nochmal zurückkommen auf, ja, es wird nicht No Guts, No Glory heißen, wenn ich nicht frage, was hat denn das jetzt für eine Auswirkung aufs Mikrobiom?
Also grundsätzlich ist es so, was wir sehen, es gibt zunehmend Hinweise darauf, dass quasi unter GLP-1-Therapie das Mikrobiom sich auch verändert. Da muss man aber ganz klar sagen, also in den meisten Studien wurde ja quasi auch eine Ernährungsstilintervention durchgeführt. Das heißt, man hat den Menschen schon auch gesagt, wie sie sich ernähren sollen. Und dann ist die Veränderung des Mikrobioms auch eine positive, weil natürlich die Menschen sich dann auch quasi ein bisschen differenzierter mit dem Thema Lebensmittel auseinandersetzen, vielleicht die Zusammensetzung der Speisen ein bisschen differenzierter betrachten, die Ballaststoffdichte wieder zunimmt und so weiter. Also in diesen Fällen sieht man einen positiven Effekt aufs Mikrobiom. Wenn
Okay.
natürlich jetzt jemand sagt, er, dass da kenne ich jetzt keine Studie dazu, aber das ist eine logische Konsequenz. Wenn ich jetzt sage, du, ich habe eh keinen Hunger, ich esse jetzt 3 Tage nichts und am Tag 4 fahre ich halt bei McDonald's vorbei und gönne mir da ein Big Mac-Menü, dann wird das Mikrobiom wahrscheinlich zusätzlich darunter leiden. Das heißt grundsätzlich, wir haben ja schon im ersten Teil erwähnt, dass das Mikrobiom natürlich einen entscheidenden Einfluss hat auf quasi generell die Produktion von GLP-1. Das heißt, wir brauchen bestimmte Bakterien, die vor allem kurzkettige Fettsäuren bilden. Die kurzkettigen Fettsäuren sind essentiell für die L-Zellen, um auch GLP-1 ausschütten zu können. So. Also das Ausgangsmikrobiom ist schon entscheidend. Aber spannenderweise, also was wir gesehen haben in den positiven Studien, wo das quasi auch die Ernährung angepasst wurde unter GLP-1-Therapie, dass das Darmmilieu sich auch stabilisiert hat. Das heißt, die Dysbiose-Marker sind runtergegangen. Das heißt, es kam wieder eher zu einem ausgeglichenen. Und auch so bestimmte Bakterien wie zum Beispiel Akkermansia oder auch eben Bakterien, die assoziiert sind, kurzkettige Fettsäuren zu produzieren, sind hochgegangen. Die Diversität ist gestiegen. Das heißt, es waren wieder mehr verschiedene Bakterien vorhanden. Und das sind so die ersten Daten, die wir dazu haben. Also wichtig ist grundsätzlich, dass Medikament selber ersetzt keine mikrobiomfreundliche Ernährung. Wenn jemand unter GLP-1 nur weniger isst, aber eben kaum.
Es belastet es auch nicht, weil wir haben ja gelernt, dass Medikamente das Mikrobiom belasten.
Nein,
Nein.
in dem Fall, es ist, da muss man dazu sagen, ich meine, Studie dazu habe ich noch keine gesehen. Also ich kann
Okay.
jetzt nicht sagen, Langzeit nur. Ich meine, das ist etwas, das ist quasi ein Incretin. Das ist etwas, was der Körper selber produziert. Muss man, die Peptide sind für mich eine Medikamentenklasse, die man ein bisschen differenzierter betrachten muss.
Weil das sollte ja der Körper selber
Die macht das
produzieren.
selber. Die macht das selber. Das sind Aminosäurestrukturen.
Ja. Und wenn er sie einmal nicht mehr macht, dann
Naja,
kann ich sie
er macht sie
zuführen.
immer. Er macht sie immer, weil das wäre mit Leben nicht zu vereinbaren, nur halt nicht in der quasi Menge und natürlich in dieser Menge wie GLP-1, weil da haben wir erklärt, warum das so eine lange Halbwertszeit hat, weil
Genau.
normalerweise GLP-1 innerhalb von 1 bis 2 Minuten abgebaut wird. Aber durch diese quasi Synthetisierungsprozesse und vor allem durch die Acylierung, das heißt das Anheften von Fettsäuren an die Enden von den Peptidketten, ist es einfach länger stabil. Das heißt, die Halbwertszeit ist circa bei 5 Tagen. Nach 5 Tagen nimmt die Wirkung auch ab. Das heißt, das würde physiologisch, also rein, der Körper könnte das nie selber in so hohen Mengen und so quasi permanent ausschütten.
Aber
Aber
es ist nichts Unnatürliches, etwas, sondern etwas, was der Körper sowieso
genau.
produzieren
Deswegen
sollte.
sind Peptide natürlich ein bisschen differenzierter als pharmakologische Klasse mehr oder weniger zu beurteilen, weil sie sind zwar synthetisiert, das heißt, sie sind quasi hergestellt, aber man muss halt dazu sagen, es sind Aminosäureketten, also eigentlich etwas körpereigenes. Ja,
Okay.
und
Thema kommt noch, weil es geht nicht nur ums Abnehmen, bitte. Also jetzt weiß ich nicht, ob ich da falsch liege, aber du hast einmal erwähnt, um Entzündungen geht.
das ist mir extrem wichtig, weil wir natürlich da jetzt immer die Abnehmspritze und quasi der
Ja,
Shortcut, das sind
ja.
die faulen, fetten Menschen, die sich jetzt einfach irgendwas reinhauen und dann dünn werden. Das möchte ich so sowieso überhaupt nie hören und stehen lassen, weil das sehe ich komplett differenziert. Aber was wir spannenderweise unter GLP-1 und gibt mittlerweile anekdotisch und quasi als Side-Effekt, man hat ja in der Studie immer einen Endpunkt, man schaut sich irgendwas ganz gezielt an, das ist dort immer das Körpergewicht, BMI, aber natürlich auch bestimmte metabolische Parameter. Also zum Beispiel auch Lipidprofil, das heißt meine Cholesterinwerte, Blutdruck und so weiter. Und dann gibt es aber immer noch natürlich Dinge, die dann einfach auffallend sind durch diese quasi große Studienpopulation und die natürlich dann auch über andere Dinge berichten. Und die Inflammation, also die Entzündungsneigung. Im ersten Schritt dachte man ja, durch die Reduktion des viszeralen Fetts kommt es auch zur Reduktion der Entzündungsparameter. Aber man hat eigentlich gesehen, dass das schon vorher stattfindet, über eben vor allem sehr starke also vor allem die GLP-1-Rezeptoren, die finden sich ja in unterschiedlichen Bereichen, das heißt im Pankreas, im Darm, im Gehirn und eben auch auf Immunzellen und auch entzündungsrelevanten Gewebe. Und was man häufig unter der Therapie gesehen hat, dass es zu einer relativ schnellen Senkung von CRP, also das ist das C-reaktive Protein, unser klassischer Entzündungsmarker, dann aber auch weniger Interleukin 6, also ein Zytokin, das vermehrt, also das gilt als proinflammatorisch, TNF-Alpha. Wir haben aber auch gesehen, dass bestimmte oxidative Stressmarker wie Carbonylproteine und so weiter runtergingen. Es gab eine Verbesserung der endothelialen Funktion, weniger Leberentzündung, die Insulinsensitivität war verbessert und das ist quasi auch ein wesentlicher Faktor, den man mittlerweile auch bedenkt, weil jetzt gibt es natürlich ganz viele Ansätze, das auch off-label zu bedenken. Was heißt off-label? Es gibt immer Medikamente, die sind für etwas ganz spezifisch zugelassen. Also zum Beispiel eben Mounjaro ist für Adipositas zugelassen. Das heißt, das wäre der offizielle Weg. Wenn wir jetzt über Off-Label sprechen, also quasi weg von der klassischen Empfehlung, dann muss das der Arzt quasi auch verantworten. Er muss sagen, na gut, also wir probieren jetzt vielleicht eine ganz minimale Dosis, also vielleicht das Fünftel der eigentlichen Anfangsdosis, also Microdosing, weil quasi diese Effekte so stark entzündungshemmend wirken, dass das auch einen positiven Effekt auf bestimmte entzündliche Erkrankungen im Körper hat. Also ich habe gestern erst auf LinkedIn und auf Instagram gepostet, dass wir hier ganz starke Effekte auch sehen, zum Beispiel bei Endometriose. Also Endometriose ist ja mehr als nur quasi eine gynäkologische Erkrankung. Es ist eigentlich auch eine metabolische Erkrankung, die sehr viele Parameter in Begleitung hat. Und man hat einfach gesehen, dass die Symptome bei den Frauen unter der GLP-1-Gabe so stark reduziert waren. Und da schaut man jetzt natürlich vermehrt hin und versucht natürlich das Ganze auch vielleicht dann auch in weiterer Folge ein bisschen differenzierter zu betrachten, weil es einfach zum Beispiel in diesen Entzündungsprozessen einen entscheidenden Einfluss nehmen könnte. Aber dazu gibt es noch keine publizierten Studien, dazu gibt es keine Zulassung für das Medikament. Das ist wirklich alles off-label, aber in Amerika ist man da ja schon sehr viel weiter, weil da diese quasi Medikamente ja auch schon viel populärer im quasi Off-Label-Bereich eingesetzt werden. Wie ich auch letztes Mal erwähnt habe, zum Beispiel Suchterkrankungen, es laufen jetzt aktuell ein paar Studien, wo man sieht, dass vor allem die Kombination aus GLP-1 und GIP einen ganz entscheidenden Vorteil bei der Behandlung von Suchterkrankungen wie Alkohol, Missbrauch und so weiter zeigt und da einfach über quasi die Rezeptoren im Gehirn, über das Belohnungssystem, über das limbische System einen Einfluss haben kann. Und auch das war quasi ein Bericht, oder eine Erkenntnis, die man gewonnen hat, weil die Menschen auf einmal gesagt haben, unter der Therapie, du, ich habe überhaupt keine Lust mehr, Alkohol zu trinken. Normalerweise trinke ich jeden Tag ein Bier, aber ich mag kein Bier mehr.
Aber das, was mich jetzt fasziniert, man macht eigentlich oder man sucht da Medikament oder entwickelt ein Medikament für Diabetes und Adipositas. Und jetzt kommt man auf diese Effekte drauf. Ja? Die Frage, die sich trotzdem irgendwie stellt, ist, so jetzt bin ich kein Diabetiker und bin nicht viel zu dick. Ja? Aber ich möchte vielleicht, ja, hätte nichts dagegen, wenn ich weniger Süßes esse oder Nikotin oder ich rauche. Ja? Oder ich habe mit dem Stoffwechsel mein Thema. Was mache ich jetzt? Du sagst, Microdosing wird kommen. Ist das jetzt schon?
Das habe ich nicht gesagt. Bitte nicht mehr diese Dinge in den Mund legen.
Nein, aber du hast gesagt, Microdosing ist ein Thema, sagen wir so. Ja, wir haben über Microdosing gesprochen. Es ist ja noch einmal so, dass alles, was du hier sagst, ja auch dann, wenn dann von einem Arzt oder von Studien belegt ist, wo du dazu stehst, sagen wir so. Aber ich sehe das jetzt ja, weil du so begeistert bist, kommen mir jetzt 15 verschiedene Gedanken, wer das alles in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, wo kein Diabetiker, niemand dabei ist, der jetzt viel zu dick ist, aber die schon das ein oder andere Thema haben, für den das interessant wäre. Ab wann wäre sowas, Man, das sind ja lauter Sachen, die wir jetzt besprochen haben, die man schon gesehen hat, aber wo es noch keine Studie gibt, keine Zulassung gibt. Die sind quasi Begleiterscheinungen. Ist das richtig? Aus dem Medikament, für was es eigentlich gemacht worden ist. Was können jetzt User, die das hören, die vielleicht mit Alkohol, Nikotin oder Süßen ein Thema haben, daraus lernen? Sich einen Arzt suchen, der vielleicht dieses Off-Label macht, oder ist das noch zu früh?
Also bei uns ist es teilweise, also ich meine, ich kenne schon Ärzte, die so arbeiten, aber teilweise wirklich in den Kinderschuhen. Aber ich spreche auch darüber und beschäftige mich damit, weil ich einfach da differenziert auch rangehen will. Grundsätzlich muss man immer sagen, ich nehme kein Medikament freiwillig, würde ich niemandem raten.
Ja.
Weil natürlich, das ist ein Medikament, das nimmt Einfluss, das ist ein Inkretin, das sind quasi Hormone. Das heißt, wenn das nicht wirklich sein muss, wenn der Leidensdruck nicht hoch ist. Ich bin kein Fan von so Lifestyle-Interventionen. Wenn ich jetzt sage, nur Summer Body und ich möchte in 3 Monaten quasi shredded am Strand liegen bei meinem Urlaub, dann bin ich sicher nicht diejenige, die sagt, ja, da machen wir jetzt eine Microdosing oder geh da zu dem Arzt und der soll dir das mikrodosiert verschreiben. Aber wenn der Leidensdruck zum Beispiel bei Endometriose, bei einer wirklichen Suchterkrankung extrem hoch ist, und wir wissen ja, Endometriose ist eigentlich sehr schwer therapierbar bis nicht therapierbar. Wir werden operiert, Endometriose-Patientinnen werden operiert. Wir wissen, die Endometrioseherde kommen wieder zurück. Das ist wirklich ein hoher Leidensdruck. Die meisten, die keinen Kinderwunsch haben oder nicht mehr haben, lassen sich auch nicht unbedingt operieren. Aber bei Kinderwunsch ist es eben zusätzlich. Das ist ein spannender Side-Info. Habe ich vorgestern gelesen, dass quasi es gibt einen GLP-1-Baby-Boom. Und das ist ja auch spannend. Das heißt, ganz viele Patientinnen, die schon lange schwanger werden wollten und aber nicht schwanger geworden sind, übergewichtig waren, dann lang oder eine Zeit lang auf GLP-1 Agonisten oder Dualagonisten waren, sind dann plötzlich schwanger geworden. Also quasi auch Reduktion von Inflammation, Fertilität nimmt zu und so weiter. Es ist ein Kreislauf, wir sind da absolut am Beginn, aber ich wünsche mir wirklich so eine differenzierte Betrachtung und einen offenen Diskurs, nicht, dass ich sage, na, das funktioniert überhaupt nicht und das nehmen nur die fetten Menschen, damit sie schnell abnehmen und so weiter.
Ich habe da, deswegen bin ich ja da fast ein bisschen reingekippt bei den anderen Themen, die du mir da mitgegeben hast und die ich gesehen habe. Deswegen vielleicht sagen wir, nicht zu früh, weil für viele Leute hilft es ja jetzt schon extrem. Aber wie würde aus deiner Sicht, wenn man das noch weiter aufmacht, das Thema, die Zukunft ausschauen?
Also es ist spannend, wie ich das gestern dann gepostet habe, habe ich natürlich auch gebeten, dass Kollegen oder auch Betroffene, die damit schon vielleicht Erfahrung haben, sich da gerne auch melden können und dass einfach der Austausch auch da ist, dass man auch da ein bisschen ein Gefühl kriegt, wie weit sind wir da. Und eine befreundete Ärztin aus Deutschland hat mir dann geschrieben und hat gemeint, dass das mega spannend, weil spannenderweise sie ist seit Jahren auch Endometriose-Patientin, hat auch ein Lipödem und einer ihrer begleitenden Ärztinnen hat ihr das empfohlen. Das hat mich natürlich positiv gestimmt, also eben diese mikrodosierte Dualagonistgabe, also in dem Fall auch, ich glaube, Mounjaro mikrodosiert. Eben, die ist nicht übergewichtig, ist selber Ärztin, hat sicher einen differenzierten Blick auf das Ganze. Aber scheinbar gibt es da wirklich ein Umdenken und Menschen, die sich damit beschäftigen, sehen das auch sehr klar, sehr objektiv und versuchen für den Einzelnen natürlich, wenn ein hoher Leidensdruck da ist, das beste Ergebnis zu erzielen. Also wir kennen sehr viele Off-Label-Therapiekonzepte, die in großen Kliniken durchgeführt werden mit allen möglichen Medikamenten, weil man einfach weiß, dass sie für andere Dinge auch gut nützlich sind oder wirken. Das heißt, warum nicht? Aber natürlich, wenn das rein Lebensstil ist, also im Sinne von Lifestyle und eben dieser ganze Peptid-Hype, über den wir ja auch nochmal sprechen müssen, der vor allem jetzt online wirklich Fahrt aufnimmt, da bin ich ein bisschen vorsichtiger und differenzierter. Oder wenn es eben nur um die 2-3 Kilo geht, die man zu viel hat, da braucht es sicher keine Medikation, weil es ist immer noch ein wirklich stark wirksames Medikament. Aber ich bin auch froh über jede quasi jeden Austausch mit Ärzten, mit Therapeuten, mit Kollegen, die sich da differenzierter rantrauen, gedanklich, und vielleicht auch schon die ersten Erfahrungen gesammelt haben.
Ja, super spannend, aber im Grunde genommen wieder mal auf unser Mikrobiom zu kommen, könnte man das jetzt auch mit Probiotika vielleicht so therapeutisch nutzen, dass ich diese Werte, was ich ja selber habe, erhöhe? Oder ist das nicht möglich?
Doch, hier gibt es wirklich schon auch einzelne Beobachtungen und auch Studien. Das ist ein ganz spannendes Feld. Die Idee, dass quasi körpereigenes GLP-1-System über unser Mikrobiom und Probiotika zu modulieren, statt nur pharmakologisch über GLP-1 zu spritzen. Und biologisch ergibt das natürlich mega viel Sinn, weil, wie wir schon erklärt haben, unser Darmmikrobiom produziert eben diese Metabolite, also die kurzkettigen Fettsäuren, die direkt auf den endokrinen L-Zellen wirken und dann quasi auch GLP-1 produziert wird. Das ist ganz entscheidend. Also, wir müssen uns darüber Gedanken machen, wer produziert diese kurzkettigen Fettsäuren, welche Bakterien sind das, was brauchen die für ein Substrat, weil die können ja nur etwas produzieren, wenn sie ausreichend Futter haben, also was mögen die gerne. Und mittlerweile weiß man auch schon, es gibt bestimmte Bakterien, die damit assoziiert sind, und ich denke, das wird auch zukünftig probiotisch möglich sein, dass wir nicht so, es wird kein, quasi, es wird nicht den gleichen Wirkmechanismus haben wie eine Spritze. Das ist schon durch diese lange Halbwertszeit erklärt. Aber bei einem gesunden Menschen ist es natürlich auch wichtig, dass GLP-1 ausreichend vorhanden ist. Zufälligerweise auch bei den, einfach generell der Hunger- und Sättigungskaskade wissen wir auch, da ist meistens eine Dysbiose auch vorhanden. Das heißt, wenn Menschen eine Veränderung im Hungergefühl haben, also immer ständig Heißhunger auf Süßes und so weiter, weil natürlich da in vielen Fällen auch zu wenig von diesen kurzkettigen Fettsäureproduzenten vorhanden sind, dann habe ich vielleicht auch noch eine Inflammation im Darm, dann wird GLP-1 vermindert produziert, und das hat natürlich dann auch quasi, zieht einen Rattenschwanz mit sich. Und spannenderweise, und das ist natürlich auch nicht außer Acht zu lassen, ist, dass wir durchaus auch sehen, dass quasi jetzt zum Beispiel bei diesen Endometriose-Patientinnen auch, das ist ja auch wieder ganz eine gute Information, wo man dann auch in der Forschung drauf schauen kann, dass GLP-1 quasi vermindert vorhanden ist. Das heißt, hier haben wir auch wieder einen Schulterschluss. Wir wissen, dass wenn zum Beispiel Östrogen, also wenn der Östrogenmetabolismus sich verändert, also peri- oder in der Menopause, dass es hier auch zu einer Veränderung der GLP-1-Expression kommt. Und all das sind natürlich ganz, ganz wesentliche Ansätze, um das ganze Bild gesamtheitlicher zu sehen. Also die richtigen Fragen zu stellen, ist heute wirklich essentiell, und ich denke, das wird in Zukunft einfach mega, mega spannend werden.
Extrem spannend. Also für mich ja komplettes Neuland, weil ich das maximal im Fernsehen einmal irgendwo gesehen habe oder gelesen habe drüber. Und jetzt in den zwei Folgen sind mir so viele Ideen gekommen. Kann man das dort einsetzen? Kann man das testen? Was passiert, wenn man es probiert? Auch im Sport, Nonna. Ich habe es da selber gesagt, die Serena Williams trainiert und macht Werbung für diese Spritze. Ich kann es manchmal nicht einschätzen, ob das jetzt Lifestyle ist oder ob sie es wirklich braucht. Ja, also das ist dann, so wie du sagst, wahrscheinlich auch schwer zum Einschätzen. Viele dieser Sachen werden dann relativ schnell in den Lifestyle rübergezogen. Ja, aber mega spannend. Und ich hoffe, wir haben so einen kleinen Einblick geben können. Ja, es war viel Ausblick auch, oder?
Ja.
Aber es lohnt sich aus deiner Sicht definitiv an dem Thema dran zu bleiben, oder?
Ja, also ich finde es ganz wichtig und spannend, und überhaupt das ganze Thema Peptide finde ich spannend, interessant, und da werden wir sicher auch mal eine eigene Folge dazu machen.
Das wäre wichtig, da frage ich für einen Freund, weil wie du weißt, da nehme ich ja was mir extrem gut getan hat. Ja,
stimmt. Ja, ne, ja klar, darüber können wir dann auch sprechen. Also ich meine grundsätzlich, wir kennen ja die Carvinson-Peptide aus Russland, die man auch oral einnimmt. Und da werden wir eine eigene Folge ohne Probleme. Wahrscheinlich werden es wieder zwei Teile füllen. Aber das ist natürlich ein guter Anlass zu sagen, Leute, wir freuen uns über ein Abo, wir freuen uns über einen Daumen hoch und vor allem auch über euer Feedback, eure Fragen, eure
Ja.
Wünsche zu bestimmten Themen, wo wir noch tiefer reingehen sollen. Wir können eine eigene Endometriose-Folge machen, weil das ist wirklich ein wesentliches Thema. Das wird Frauen primär interessieren, aber natürlich jeder Mann, der eine Frau mit Endometriose zu Hause hat und eine Tochter, den interessiert das auch sehr, das weiß ich, weil meinem Mann interessiert das auch sehr. Weil ich nämlich da auch ein Fall bin. Und lauter diese oder all diese Dinge sind natürlich dann für uns viel leichter auch vorzubereiten. Schaut auch gern bei mir auf meiner LinkedIn-Seite vorbei. Da versuche ich das auch wirklich ein bisschen wissenschaftlicher aufzubereiten, wen es interessiert oder eben auch auf Instagram. Und in dem Sinn, ja, Alex, danke für deine Zeit. Ich wünsche dir heute ein schönes Grillfest. Ich weiß, du grillst heute. Und ich hoffe, wir sehen
Ja,
uns bald wieder.
merci vielmals. Schönen Abend noch.
Mahlzeit. Hallo Alex, ich freue mich, heute wieder mal nicht den Alex Antonitsch mir gegenüber zu haben, sondern unseren Cutter, den Alex. Und ihr habt ja schon unser erstes Special hoffentlich mitverfolgt. Und heute sind wir in Nummer 2. Es geht beim Alex rasant voran in seiner GLB-1-Journey, sagen wir mal so. Und deswegen freue ich mich brutal, dass du heute da bist. Hallo Alex.
Ja, hallo Simone, danke, dass du wieder ein Update geben darf. Macht richtig
Ja.
Spaß. Bin schon ganz gespannt, was du mir fragst.
Naja, vor allem, wie geht's dir? Also, das ist mal die wichtigste Frage. Wir sind jetzt in Woche 5 mit quasi Aufnahmetag und ja, wie waren die letzten 5 Wochen so retrospektiv betrachtet, so im Gesamten?
Ja, unglaublich eigentlich. Also es ist ganz, ganz spannend, so mit dem eigenen Körper sich nochmal viel, viel intensiv auseinanderzusetzen. Ich versuche einerseits das irgendwie ganz locker anzugehen und nicht zu viel nachzudenken. Gleichzeitig beschäftige ich mich natürlich gerade in einem Detail mit mir selbst, wie ich es vielleicht schon sehr, sehr lange nicht mehr gemacht habe und komme halt auf die unterschiedlichsten Sachen drauf. Was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Und das ist sicher also das Spannendste. Seit ihr jetzt das GLP-1 nehmen, habe ich das Gefühl, dass ich noch viel besser spüre, welches Essen mir gut tut und welches nicht. Also das habe ich früher sicher nicht so gehabt. Also zumindest nicht auf dem, vielleicht weil das negative Essen jetzt noch schlechter vertragt, das kann natürlich sein. Aber ich merke es halt richtig, ah, das Gemüse und Proteine so, tut mir halt voll gut. Und fettigeres Essen, was ich eh versuche zu vermeiden, aber hier und da gibt es es halt, wie das halt so ist im Familienalltag, dann da merke ich sofort, boah, das hätte ich mir irgendwie sparen können. Ich spüre es viel länger natürlich auch im Magen. Und entsprechend bin ich viel motivierter, ehrlich gesagt, um die besseren Sachen zu essen.
Und ich glaube, das ist so der Knackpunkt. Also das ist so der Punkt, den erlebe ich jetzt mit ganz vielen von den Patienten, die ich mitbetreuen darf, wo einfach so ein Switch auch im Kopf stattfindet über die Wochen, wo man sagt, ich höre jetzt viel mehr drauf, was tut meinem Körper eigentlich gut, was möchte mein Körper, was braucht mein Körper. Ich kann ja jetzt nur mutmaßen und eine Hypothese aufstellen, weil wir ja auch bestimmte GLP-1-Rezeptoren im Gehirn ansprechen, im limbischen System, im Belohnungssystem. Und das scheint ja quasi ein bisschen runterreguliert zu werden, also quasi ein bisschen ruhiger zu werden. Und dadurch hat man vielleicht auch zusätzlich zu dem Effekt, dass die weniger gesunden Dinge einfach negativere Symptome verursachen, so einen doppelten Effekt. Einerseits braucht man das Essen vielleicht nicht mehr so stark, auch wenn man das nicht bewusst macht, aber irgendwie so auch als Belohnung. Andererseits hat man aber eben sofort das Feedback vom Körper, eigentlich mag ich das gar nicht so gern, und gib mir doch was Gescheites. Und das ist eigentlich das, was ich so spannend finde und auch mega, dass du das so reflektierst und so bemerkst. Und ich verstehe das, dass man vielleicht dann sich denkt, ah, ich mache mir vielleicht zu viele Gedanken, aber ich denke, gerade in dieser Phase macht es eigentlich ganz viel Sinn, weil man so viel neu dazulernt, oder? Also so hört sich zumindest für mich an, ein Lernprozess quasi.
Genau, absoluter Lernprozess. Und mir war halt immer wichtig, dass ich jetzt nicht sage, okay, ich nehme Spritzen und das war's und alles andere, ich bin Passagier sozusagen, sondern ich möchte halt einfach versuchen, wirklich als Anlass zu nutzen, wirklich alles ein bisschen zu hinterfragen, alles ein bisschen umzustellen und auch zu schauen, okay, die Spritze ist die eine Sache, super, toll, dass das Medikament gibt, muss ich wirklich sagen. Auf der anderen Seite aber auch toll, was es so mit meinem restlichen Lifestyle so macht. Und es ist dann schon interessant, im Schwimmbad, wenn die Runde Eis ist, ohne Stress zu sagen, nein, ich mag jetzt gar keins. Und ich spüre, dass ich keins mag. Und das kann ich mir nicht erinnern, dass das schon jemals gegeben hat bei mir. Ja.
Mega. Also genau also, das Gleiche hat mir jetzt eine andere Patientin quasi erzählt. Sie hat gesagt, du, meine Kinder essen Eis und früher war es halt so, da isst man automatisch mit. Genau. Und jetzt ist es überhaupt kein Problem zu sagen, ich mag jetzt eigentlich gar keins und esst's ruhig. Also so quasi, da ist, man muss sich nicht quasi so wirklich wegdenken im Sinne von, ich bleibe jetzt stark und ich brauche das nicht, sondern ja. Das Bedürfnis ist nicht da und man nimmt dieses Bedürfnis aktiv wahr und ich glaube, das gibt ganz viel Ruhe.
Ja, genau. Und das macht auch, glaube ich, was mit meinem Energiemanagement, weil auf einmal nicht mehr so viel Willenskraft in das Thema reinfließt, sondern das geht ein bisschen leichter. Und es ist echt witzig, weil es zieht sich dann so durch die einzelnen Bereiche. Zum Beispiel, früher war klar, eine Portion ist eine Portion und die wird aufgegessen. Jetzt habe ich viel öfter so das Bedürfnis, ah, passt, Deckel drauf, das isst ich dann ein anderes Mal weiter, später weiter. Oder was früher eine Mahlzeit war, sind jetzt eineinhalb oder zwei sogar. Ja. Und habe mir jetzt heute extra abgewogen. Also ich versuche nicht dauernd drauf zu steigen, aber so unregelmäßig, regelmäßig zumindest. Und seit wir begonnen haben, sind jetzt 5 Kilo weniger geworden. Das ist natürlich cool. Also schon ein cooles Erfolgserlebnis für mich selber auch. Und ja, macht irrsinnig Spaß und gibt viel Kraft und Motivation, das einfach weiter durchzuziehen.
Ja, ich glaube, das ist es halt. Man braucht dann natürlich auch irgendwie so ein Erfolgserlebnis. Einerseits ist es natürlich schon diese Ruhe und auch diese Gelassenheit gegenüber Essen, die eigentlich schon ein Erfolgserlebnis ist für ganz viele. Und wie du sagst, natürlich, wenn die Waage dann auch quasi ein Feedback gibt, das einen erfreut, dann ist man ja gleich noch motivierter. Du warst jetzt auch schon auf Urlaub. Also wir haben jetzt auch schon eine komplette Familien quasi Urlaubswoche fast hinter uns. Ja. Wie ist es dir da so gegangen? Weil das ist ja dann noch einmal ein anderes Setup. Man ist nicht zu Hause. Normales Urlaub ja auch immer so schlemmen und ein bisschen sich alles gönnen und mal quasi auch so, wie heißt es schön, die 5 Grad sein zu lassen. Und wie war es?
Es war jedenfalls natürlich nochmal weiter im Hinterkopf, weil ich mich jetzt wirklich nicht mehr aktiv mit irgendwas beschäftigt habe. Aber so wiegen vor dem Urlaub und wiegen nach dem Urlaub habe ich extra gemacht und es war -1 Kilo nach einer Woche Strandurlaub. Also war schon durchaus aktiv Urlaub. Ich bin jeden Tag Stand-Up-Paddeln gewesen. Ich war 2-3 Mal ein bisschen länger schwimmen. Ich habe vor allem jeden Tag 2x2 Subs komplett aufgepumpt. Also es ist ein kleines, zumindest ein Warm-up, würde ich sagen. Und dazwischen halt wirklich, wie du sagst, gut gehen lassen. Also gemütlich Zeit verbracht, viel Zeit mit der Family verbracht, viel gekocht, viel auswärts gegessen. Aber auch da, ja, so also mehr halt trotzdem irgendwie geschaut, dass die Pasta nicht das Größte ist, sondern das Größte dann halt der Fisch ist und das Gemüse dazu und der Salat. Und das aber immer irgendwie so, ohne dass ich das Gefühl habe, ich verzichte jetzt gerade auf irgendwas oder ohne dass ich mich anstrengen muss dazu. Und ja, zwischendrin gab es natürlich trotzdem Eis und das war auch super. Also es war irgendwie das Beste von allen Welten, muss ich wirklich sagen.
Ja, fein. Ja, mir ging es ja auch ganz speziell drum und das haben wir auch letztes Mal schon besprochen, dass du trotzdem noch Hunger hast. Also im Sinne von den Hunger nicht komplett wegschalten, wie man es ja immer jetzt wieder auch hört. Man quasi hat überhaupt keinen Hunger mehr und Essen ist furchtbar ekelhaft und man mag gar nichts essen. Diesen Effekt wollten wir ja aktiv auch vermeiden und ich glaube, für eine langfristige, gesunde Gewichtsabnahme ist das auch ganz wichtig. Also du hast Hunger und quasi dann auch Appetit, aber bist einfach schneller auch fein, oder?
Schneller satt auf jeden Fall, obwohl ich trotzdem Hunger habe. Da muss man sagen, von dem Tag, nachdem ich mir spritze, also mache ich jetzt meistens montags am Abend, dann habe ich am Dienstag tatsächlich ein bisschen weniger, also wirklich gefühlt weniger Hunger. Da ist eher so, da könnte ich wahrscheinlich den ganzen Tag vielleicht nichts essen, mache ich aber nicht, sondern schaue halt, dass ich dann trotzdem zwei kleine Mahlzeiten zu mir nehme. Also vormittags faste ich sowieso, das habe ich auch davor schon gemacht, das passt mir einfach ganz gut, dass ich erst zum Mittag das erste Mal was esse. Und am Ende der Woche, so jetzt gestern war Sonntag, heute Montag, da merke ich dann, dass das nochmal ein bisschen weniger ist. Aber das, glaube ich, hast du gesagt, das ist auch ganz normal, weil das GLP-1 sich dann ein bisschen abbaut bis zum Ende der Woche, oder?
Genau. Ja, das ist eine völlig normale, richtige Reaktion und Beobachtung von dir. Also wir haben meistens so den Peak dann quasi so innerhalb der ersten 24 Stunden. Wo das dann auch wirklich quasi aufgrund dessen, dass es ja am Ende der Woche schon wieder abgenommen hat, einfach auch deutlicher spürbar ist. Und die Halbwertszeit des GLP-1, das wir quasi initiieren im Medikament, ist ja quasi um ein Vielfaches länger als das Natürliche. Beim Natürlichen sind wir ja so zwischen 1 und 2 Minuten. Und quasi, wenn wir dann aber bei, in dem Fall, du nimmst jetzt ein Tirzepatid, also einen Dual Agonisten, also GIP und GLP-1, und da haben wir genau 120 Stunden und das sind genau 5 Tage. Mhm. Und insofern ist es ganz gut erklärbar, dass die letzten 2 Tage quasi auch wieder so ein bisschen, ja, da merkt man schon, man hat wieder mehr Hunger, man denkt vielleicht schon wieder ein bisschen mehr an Essen. Also das ist genau damit zu erklären, dass eben das so gebaut ist, dass es 5 Tage oder 120 Stunden hält. Ja. Warum das genau 5 Tage sind und man sich dann aber trotzdem quasi nur unter Anführungsstrichen alle 7 Tage spritzt, das kann ich nicht beantworten. Da müsste man die wahrscheinlich die Hersteller fragen. Ich weiß nur, dass das Semaglutid, also quasi die erste Generation, der reine GLP-1-Agonist, der ist wirklich 165 Stunden aktiv sozusagen. Also das wären dann die 7 Tage. Und warum das dann beim Tirzepatid ein bisschen anders ist, kann ich nicht sagen. Aber ja, der Nettoeffekt ist ja trotzdem ein positiver. Und wo ich eigentlich so ein bisschen einen Vorteil, weil ich habe jetzt, bevor wir begonnen haben zu sprechen, ein bisschen drüber nachgedacht, weil du hast mich das ja vor ein paar Tagen auch schon per WhatsApp gefragt, ob das sein kann. Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht ist das aber auch gar nicht so schlecht, weil man hat dann so ein bisschen einen Trainingseffekt, oder? Wie es sein wird, wenn das dann wieder ausgeschlichen wird oder wenn man es vielleicht nicht mehr nimmt. Also irgendwann wäre ja ideal, wenn wir es auch wieder reduzieren und dann quasi ausschleichen lassen. Das ist ja quasi schon so ein bisschen ein Sparing in die Richtung, wo man merkt, na, also so fühlt es sich an, aber ich kann trotzdem damit umgehen, weil ich quasi das für mich begreifen kann und dann auch schon besser damit umgehen kann. Also das ist natürlich eine spannende Sache, aber ja, wie empfindest du es? Also ist es dann krass arg oder eher so, dass du sagst, du merkst es halt, dass sich wieder was verändert?
Also es ist überhaupt nicht arg. Man merkt, ich merke einen Unterschied in dem, dass ich sonst irgendwie, also Heißhunger habe ich sowieso keinen, das ist auch gut. Mhm. Ich würde sagen, der größte Unterschied ist, dass ich so mir in der Früh beim Fasten ein bisschen schwerer tue. Also normalerweise, wenn ich bis Mittag nichts esse, fällt mir das gar nicht auf. Und jetzt heute zum Beispiel war es so, dass ich um 11 gedacht habe, ah, okay, jetzt könnte ich dann schon was essen, aber es dauert noch 1 Stunde bis zum Mittag. Das habe ich irgendwie so ein bisschen gemerkt, aber absolut nicht schlimm. Und das wird ja auch noch spannend in den nächsten Wochen. Ich habe jetzt im Urlaub mal wieder in Atomic Habits reingeblättert, also was eben um Gewohnheiten aufbauen geht. Und es dauert ja so 11 Wochen, bis sich so Gewohnheiten wirklich so eingeprägt haben ins Gehirn. Und es wird dann spannend, was nach 11 Wochen ist, ob es mir dann wirklich noch auffällt oder ob das dann auch schon so, wie du sagst, so die Vorbereitung ist für die Zeit, wo man vielleicht die Dosis reduziert oder es dann wieder absetzt. Ja.
Ja. Absolut, ja. Ich denke, grundsätzlich bist du ja auf einem mega spannenden Weg und danke, dass du uns da mitnimmst sozusagen. Von deiner Seite, gab es noch irgendwelche Beobachtungen, also irgendwas, was du sagst, was jetzt wirklich auch neu für dich ist? Am Anfang warst du ein bisschen müde, wie geht es dir jetzt mit der Müdigkeit?
Also das ist jetzt wesentlich besser. Du hast das in der Folge dann ja eh super erklärt, so quasi jede Form von Kalorienreduktion bringt halt auch diese weniger Energie mit sich, ja, weil sie weniger reinschafft. Und der Körper muss sich da sicher ein bisschen dran gewöhnen. Am Anfang war ich wirklich froh, wenn ich mittags schlafen konnte. Jetzt mittlerweile geht es mir schon viel besser. Also ich merke irgendwie, 5 Wochen ist ja schon ganz so guter Zeitraum, um sich an das zu gewöhnen. Und was mich besonders freut, weil man es halt immer wieder gelesen hat, dass es ja einem schlecht werden kann, dass man Kopfweh haben kann und so, das ist gar nie aufgetreten. Du hast letztens dann gemeint, das wird jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr kommen. Und da freue ich mich natürlich drüber. Danke nochmal an dieser Stelle auch für die tolle Begleitung. Es ist wirklich cool, einfach da jemanden zu haben, der sich auskennt, mit dem man da Fragen stellen kann. Weil es tun sich natürlich sehr, sehr viele Fragen auf. Ja. Und es ist echt spannend, auch so, wir haben gerade vorher kurz drüber gesprochen, jetzt ist es ja so super heiß. Mhm. Und natürlich hinterfrage ich dann so, wenn ich am Rennrad bin, bringe jetzt weniger Leistung, weil mir jetzt da GLP-1 spritze, oder bringe weniger Leistung, weil es draußen 36 Grad hat und es eine ganz normale Reaktion ist auf 36 Grad. Und das wird jetzt einfach die nächsten Wochen noch spannend. Aber wie du eh merkst, meine Antworten sind alle so positiv. Ich habe rundum ein gutes Gefühl und ich freue mich richtig auf die nächsten Wochen und aufs nächste Update, muss ich sagen. Also danke nochmal an dieser Stelle.
Ja, mega. Und ja, zur Leistung, klar. Also ich meine, gerade am Rennrad wissen wir ja auch, quasi, dass sich da so einmal jedes Kilo auch bemerkbar macht. Ich meine, das ist jetzt übertrieben, aber natürlich ist es so, wenn wir in einem Defizit sind oder wenn sich der Körper jetzt umstellt. Dein Körper ist jetzt in einem ganz argen Umbauprozess. Erstens, er bekommt weniger Energie zugeführt. Er muss mit dem aber gut zurechtkommen und das tut er ja auch. Aber wenn dann natürlich gerade bei 36 Grad noch eine Einheit am Rad, auch wenn sie locker ist oder nur quasi auch dem Wohlbefinden dienen soll, dazukommt, dann ist das natürlich einfach etwas, wo er sagt, puh, das könnte jetzt schon anstrengend werden. Also es ist, denke ich, eine Kombination aus beiden. Und außerdem, ich habe gestern sogar gelesen, wir sollen bitte jetzt alle nicht zu viel Sport outdoor machen, weil auch quasi die Ozonbelastung schon so hoch ist und so weiter. Mhm. Keine Sorge, ich halte mich auch nicht wirklich dran. Aber natürlich ist es so, ich meine, wir haben es ja auch gesehen, gestern war Ironman Frankfurt mit einer verkürzten Strecke, wo man einfach gesagt hat, das Risiko ist einfach auch zu hoch. Nicht nur das Risiko für die Athleten, sondern auch um zum Beispiel Krankenhäuser und so weiter zu überlasten, wenn dann natürlich ganz viele Helfer vor Ort sind, die stundenlang in der Sonne stehen müssen, dann die Athleten und dann natürlich die Zivilbevölkerung, die ja auch sehr stark drunter leidet. Und in einer Stadt wie in Frankfurt muss man dann natürlich auch die Kommune dann verstehen, die dann quasi sagt, bitte jetzt nicht zu viel Sport machen und schon gar nicht Ironman-Sport machen bei 40 oder 42 Grad. Aber mit den Elektrolyten haben wir ja letzte Woche oder bevor du auf Urlaub gefahren bist, auch noch kurz quasi eingehakt und drüber gesprochen. Damit bist du gut zurechtgekommen, oder? Also einfach.
Das hat gut funktioniert. Also das ist natürlich, auch das ist für mich ungewohnt, weil es einfach, warum auch immer, grundsätzlich bevorzuge Wasser zu trinken. Aber ich verfolge jetzt deinen Anweisungen, so gut es geht. An dieser Stelle vielleicht auch ganz wichtig, weil wir eben über die Sonne gesprochen haben. Ein Thema der letzten Episode, Sonne, Sonnenschutz. Ich habe mir natürlich auch von oben bis unten gut eingeschmiert. Ach, das ist natürlich unglaublich wichtig. Und ich versuche, alle deine Tipps bestmöglich zu befolgen. Also,
ja, wunderbar.
Gib mein Bestes.
Ja. Also ich hoffe, es kommt was Gutes dabei raus. Aber aktuell scheint so. Also wir sind am besten Weg. Und ja, von meiner Seite, viele Fragen habe ich nicht, weil es geht dir mega gut. Du feedbackst auch immer ganz brav, weil ich frage ja dann auch immer wieder, das ist für mich auch wichtig und ich bin aber natürlich immer happy, wenn quasi alles mal rund läuft, wenn wir eine Gewichtsreduktion sehen, aber absolut im Rahmen und quasi ein Kilo in der Woche ist mega, also kann man schon ganz stolz drauf sein und vor allem, wenn es einem parallel das so gut geht, man auf Urlaub ist und alles genießen kann und keine Einschränkungen hat und vor allem, wenn es im Kopf auch ruhig ist und man nicht nur quasi verzichten muss. Und in dem Sinn freue ich mich schon aufs nächste Update und wünsche dir auf alle Fälle eine schöne Woche und eine erfolgreiche Abnehmwoche. Danke.
Ja, danke vielmals. Danke dir auch und dir auch alles Gute. Ciao.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.